Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Armin Nassehi, schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie sind Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und geboren in Tübingen. Sind Sie noch häufig hier in der Gegend?
Ich bin häufig hier in der Gegend, aber man kann nicht sagen, dass ich nach Hause komme. In Tübingen war ich tatsächlich nur ein halbes Jahr und bin dann aus Baden-Württemberg gewissermaßen deportiert worden.
Wohin ging's?
Und dann auch erstmal nach Bayern und dann bin ich in Landshut, Teheran und Gelsenkirchen aufgewachsen. Aber ich bin hier sozusagen Gast, obwohl ich hier geboren bin.
Aber dann, Sie sagten gerade, Sie sind häufig hier. Was führt Sie dann in die Region?
Naja, was ist jetzt die richtige Antwort? Stuttgart ist natürlich eine der wichtigsten Städte in Deutschland. Da gibt es viele Dinge,
die man
macht.
Sie müssen das jetzt nicht sagen.
Das muss ich nicht sagen, nein. Aber ich meine, ich bin öfter hier, weil ich bisweilen an der Universität oder Vorträge halte oder Ähnliches. Deshalb führt es einen auch nach Stuttgart.
Gibt es auch politische Verbindungen hierher?
Ja, es gibt auch durchaus solche Verbindungen. Also ich habe ab und zu mal mit dem Ministerpräsidenten zu tun gehabt. Aber das sind eher weniger systematische Dinge. Aber das führt auch bisweilen mal hierher, ja.
Ja, Sie sind Berater für die Grünen, haben auch sich mit Robert Habeck auseinandergesetzt, regelmäßig auch mit Katrin Göring-Eckardt. Und Sie sagen, dass die Volksparteien passé sind. Ist das so eine Angst auch bei den Grünen, dass Sie jetzt sagen, wir müssen uns einen Soziologen ins Boot holen, damit wir nichts falsch machen?
Also ich bin kein Berater für die Grünen. Das wäre tatsächlich übertrieben. Es gibt den einen oder anderen Kontakt und es ist vielleicht auch inhaltlich so, dass manche der Dinge, die ich mache für die Grünen, vielleicht nicht ganz uninteressant sind. Ich würde auch nicht sagen, dass die Volksparteien passé sind, aber was man doch feststellen muss, ist, dass die beiden großen Parteien, von denen die eine ja gar nicht mehr groß ist, sozusagen viel zu sehr womöglich an ihrer Folklore hängen, was soziale Gerechtigkeit und sozialer Aufstieg ist. Das müssen Sozialdemokraten heute anders beantworten, als sie es tun. Und gerade die Union müsste ja die Idee des Konservativen, was immer das heute heißen kann, vielleicht anders beantworten als noch vor einiger Zeit. Und insofern sind sie in der Krise. Die Grünen, naja, die haben natürlich insofern auch einen Lauf als die Generation, die seit den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, so eine postmaterialistische Generation, mit den Grünen älter geworden ist. Und insofern ist es auch durchaus eine logische Entwicklung.
Wo Sie gerade Folklore sagten, woran liegt das, dass dann eine Partei, die SPD, meinen Sie damit vor allen Dingen an den alten Werten weiterhin festhält?
Ich weiß nicht, ob es die alten Werte sind. Also meine, die Gesellschaft hat sich ja sehr stark verändert. Und wenn man gerade an die Sozialdemokraten denkt, muss man ja sagen, dass sie ihre historische Hochzeit in den 70er Jahren gehabt haben, als wirklich fast jedes gesellschaftliche Thema im Hinblick auf sozialen Aufstieg, auf soziale Gerechtigkeit, auf Teilhabe von Gruppen in der Gesellschaft, die vorher wenig Chancen hatten, ausgerichtet war. Das war dann später nicht mehr der Fall. Und mit der Veränderung des Arbeitslebens, auch mit dem Erfolg, könnte man sagen, sozialen Aufstiegs, müssen da sicherlich andere Antworten gegeben werden. Und das haben die Sozialdemokraten vielleicht unter Schröder bisweilen noch gemacht, mit manchen Wirtschaftsreformen, die natürlich auch sehr in der Kritik stehen. Aber danach womöglich diesen Faden etwas verloren.
Könnte man sagen, den Menschen geht es zu gut, als dass es einer SPD noch gut gehen könnte?
Naja, zu gut kann es niemandem gehen, aber wahrscheinlich sind die Konzepte, wie soziale Teilhabe heute organisiert werden kann, andere. Wir haben es mit einer globalisierten Wirtschaft zu tun, wir haben es mit einer viel volatileren Gesellschaft zu tun. Wir haben es nicht mehr mit diesen Milieus zu tun. Die SPD war immer sehr stark eine Milieupartei. Das wirkt sich natürlich aus. Es gibt sicher auch personelle Gründe.
Je schlechter die Stimmung in einem Land, desto größer die Bereitschaft, das Fremde intoleranter zu behandeln. Armin Nassehi, Sie haben das mal gesagt. Erleben wir das gerade in Deutschland?
Naja, das erleben wir eigentlich immer wieder in zyklischen Zusammenhängen. Natürlich jetzt nach der sogenannten Flüchtlingskrise erst recht. Das ist fast ein soziologisches Grundgesetz zu sagen, dass wenn Strukturen undurchsichtig werden, wenn die Komplexität der Gesellschaft den Leuten sozusagen auf der Seele brennt, wenn man gewissermaßen Erwartungsunsicherheit erlebt, wenn es einem vielleicht schlecht geht, auch wenn es nur ein subjektives Gefühl ist, dann sucht man nach was Sichtbarem. Und das Fremde, das lässt sich sehr leicht sichtbar machen. Es geht gar nicht um das Fremde, das wirklich fremd ist, sondern anderes als fremd auszuflaggen, Leute mit dunkleren Hautfarben oder mit anderen Sprachen oder anderen Religionen. Da sieht man auf einmal was Sichtbares und dann kapriziert sich sozusagen der Konflikt auf diese Geschichten. Das ist fast ein soziologisches Grundgesetz. Kulturunabhängig, das gibt es immer auf der ganzen Welt. Den Fremden, in Anführungsstrichen, geht es am schlechtesten, wenn es einer Gesellschaft schlecht geht.
Und dann gibt es so viele Umfragen und Studien, in denen es heißt, uns geht es doch so gut wie nie. Das ist doch ein total totales Ungleichgewicht. Wie lässt sich das erklären?
Ja, das ist in der Tat ein Ungleichgewicht und das ist in Deutschland, sind das auch empirische Daten, die zum Teil schwer zu erklären sind. Spannenderweise sagen die Leute ja, dass es ihnen selber gut geht, dem Land aber schlecht. Das ist ja eine noch interessantere Paradoxie. Ich meine, Krisen sind ja gar nicht Krisen objektiver Natur, sondern subjektiver Natur. Was wir zurzeit schon erleben, das ist, dass manche Zukunftsvorstellungen womöglich so nicht mehr funktionieren. Also einer Generation, etwa meiner Generation, ich werde bald 60, geht es relativ gut. Aber ob es sozusagen der nächsten Generation, ob es da noch die gleichen Kontinuitäten gibt, die gleichen Arbeitsbiografien geben wird, die gleichen Erwartungen eines, sagen wir mal, relativ geordneten Lebens, wie man das kennt, mit dem man kalkulieren kann, das ist für Menschen außerordentlich wichtig. Das ist nicht so ganz klar und das produziert Unsicherheit. Wo Unsicherheit produziert wird, da erlebt man auch so etwas wie eine Art von Unbehagen und in der Gesellschaft gibt es schon zurzeit einen Konflikt zwischen denen, die mit dieser Unsicherheit eher umgehen können als andere und daraus kommen dann zum Teil auch Konflikte, die man an sogenannter Fremdheit und Ähnlichem festmacht.
Welche Empfehlungen gibt es da von Ihrer Forschung her, wie damit umgehen?
Ja, wenn man das so einfach sagen könnte, also aus der soziologischen Perspektive kann man natürlich sagen, dass das Fremde womöglich sein Dämonisches verliert, wenn man genauer hinguckt, dann ist es womöglich nicht mehr so fremd. Das Fremde ist ja paradox, also wir wissen über den Fremden ja viel mehr als über die eigenen, ja, also das nennt man Stereotype oder Vorurteile. Wir wissen ziemlich genau, dass etwa in großstädtischen Zusammenhängen, in denen Menschen, die unterschiedliche Lebenskonzepte haben, sich gegenseitig wahrnehmen, natürlich das Monströse verschwindet. Deshalb gibt es ja den meisten Antisemitismus dort, wo es so gut wie keine Juden gibt und die meiste Fremdenfeindlichkeit eigentlich dort, wo am wenigsten Migrantinnen und Migranten auftauchen. Das würde man die Kontakthypothese nennen. Etwas anderes ist natürlich schon die Frage der öffentlichen Kommunikation, wenn man permanent darauf hingewiesen wird, dass das Land eigentlich durch sogenannte Fremde in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kriegt man diesen Gedanken auch nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ein Kommunikationsproblem.
Aber das lässt sich natürlich auch nicht leugnen, dass es Probleme gibt durch Fremdes. Nee. Und diese Probleme müsste man natürlich auch konsequent angehen. Passiert das vielfach vielleicht zu wenig?
Ich weiß nicht, ob es zu wenig passiert. Wir sind vielleicht manchmal zu feige, genau das zu formulieren. Ich würde also sozusagen der alten Bundesrepublik schon auch den Vorwurf machen, dass sie eigentlich ihre eigene Migrationsrealität niemals so richtig wahrgenommen hat. Und zwar weder im positiven noch im negativen Sinne. Es gibt immer mit Migration ist immer anstrengend für alle Beteiligten. Auch das ist ein soziologisches Grundgesetz weltweit. Und wir haben in Deutschland ja immer so getan, als seien wir kein Einwanderungsland. Wir sind es schon sehr, sehr, sehr lange. Und man hat immer so getan, als würden sich die Dinge von selber entwickeln. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Man kennt vielleicht noch diese alte Figur, das katholische Mädchen vom Lande, das in den 50er Jahren die unterprivilegierteste Position war. Jetzt ist es vielleicht der muslimische Junge in der Großstadt. Nicht, dass wir selber daran schuld sind, dass da manches nicht funktioniert. Aber es ist schon so, dass man gedacht hat, dass sich das einfach mit der Zeit auswächst. Und das ist nicht der Fall. Inzwischen sind wir da etwas klüger und können womöglich das eine oder andere tun.
Wir wollten über die gesellschaftliche Schieflage sprechen. Gerade ist es so, dass es eine Umfrage gab, aus der hervorgeht, dass 61% der GroKo-Versprechen schon umgesetzt wurden oder teilweise schon angegangen wurden. Aber 2/3 der Bevölkerung haben den Eindruck, dass noch gar nichts angegangen wurde. Wie kommt denn diese Schieflage zustande?
Ja, das ist in der Tat auch eine paradoxe Form. Wir haben gerade auch schon über paradoxe Formen gesprochen. Eigentlich funktioniert unser Land relativ gut. Also ich will das mal in dieser etwas ungeschützten Form sagen, sowas sagt man ja normalerweise öffentlich nicht. Aber wir haben bisweilen den Eindruck, dass es so etwas wie Steuerungsprobleme gibt. Also man kann ja die Probleme sozusagen aufzählen. Wenn man die Leute fragt, dann würde man sagen, es gibt Migrationsprobleme, es gibt Identitätsprobleme, es gibt Infrastrukturprobleme
Schule,
und so weiter und so weiter.
Schulen, ne? Die im schlechten Zustand sind, ja, jede
Menge.
Die
ganze Sendung eigentlich füllen mit so einer Liste. Gleichzeitig würde ich sagen, gibt es ein großes Vertrauen in Politik, weil wir all das an die Politik eigentlich adressieren. Also wir sagen, wenn irgendwas nicht läuft, dann soll der Staat sich gewissermaßen darum kümmern. Was den Leuten, glaube ich, fehlt, das sind eingeführte Konflikte. Also wenn wir uns die gute, gemütliche, alte Bundesrepublik angucken, da wusste man eigentlich, wer wofür steht. Ja, es gab 2 große politische Spieler, man wusste irgendwie, woran man ist. Man wusste, die sind eher wirtschaftsnah, die sind eher arbeitnehmernah, diese sind eher konservativ, jene sind eher so ein bisschen progressiv, aber alles in einem einem relativ moderaten Rahmen. Man hatte eingeführte Konflikte und die haben wir im Moment eigentlich nicht. Man kann relativ schwer sagen, wer eigentlich wofür wirklich steht. Und deshalb gibt es tatsächlich eine Ablehnung von Politik und nicht eine Ablehnung politischer Strömungen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich seit langer Zeit beobachten können. Deshalb brauchen wir eigentlich wieder eingeführte Konflikte, also wo es um was geht. Ja, zum Beispiel, wie reagiert man auf den Klimawandel? Wie reagieren wir auf die Flüchtlingsfragen? Wie reagieren wir auf Finanzierungsfragen für die öffentliche Hand und Ähnliches?
Aber wenn wir Finanzierung jetzt gerade als Thema mal nehmen, als Beispiel, wir haben es gerade in den Nachrichten auch gehört, Bundesfinanzminister Olaf Scholz möchte den Soli zu 90% abschaffen. Wenn es ein Versprechen der Politik gab, den Soli komplett abzuschaffen, ist es nicht dann eine inkonsequente Politik?
Naja, was heißt inkonsequent? Das Blöde ist ja, dass diese großen Konfliktlagen eigentlich immer schöne große Sätze produzieren. Und jetzt diskutieren wir darüber, ob der zu 90 oder zu 100% abgeschafft wird. Das ist nicht besonders sexy, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, das sind sozusagen keine großen Konflikte. Und ich glaube, natürlich, Politik muss in diesen kleinen Schritten immer vorangehen. Ja, es geht wirklich um konkrete Detailfragen. Aber was die Leute gerne hören wollen vom politischen System, ist schon, dass es sozusagen am besten zwei antipodische Lösungen gibt, über die man sich streiten kann. Diese Detailfragen, die kommen bisweilen gar nicht so richtig als politischer Konflikt an. Und das ist ein großes Problem. Wir können ja froh sein, dass wir in der Öffentlichkeit über diese Details reden können, weil das ja ein Hinweis darauf ist, dass die meisten Grundstrukturen der Gesellschaft eigentlich ganz gut funktionieren. In Gesellschaften, in denen alles zusammenbricht, diskutiert man nicht über 10% mehr oder weniger Soli-Abschlag, sondern man diskutiert über die Frage, ob es überhaupt weitergehen kann.
Aber da würden Ihnen viele Menschen wahrscheinlich auch widersprechen, denen es schlecht geht und die einfach gucken müssen, wie sie abends auch das Butterbrot auf den Tisch bekommen. Und die haben natürlich auch Probleme und sagen, ja, das ist sicherlich die Politik, die es sich gut gehen lässt. Also da kommt dann wieder dieses Hinschieben auf
die Politik. Also Sie haben es ja eigentlich sehr schön jetzt formuliert, die Politik. Ja, wenn man wenigstens sagen könnte, das ist eine bestimmte Art von Politik, aber es ist die Politik. Und wir haben ja inzwischen einen politischen Spieler in den Parlamenten, in allen Parlamenten in Deutschland mit der AfD, die ja interessanterweise viel weniger die anderen Parteien angreift, als das politische System selbst, zu dem es übrigens selber gehört. Aber es wird die Politik selber abgelehnt und dass man sozusagen jetzt in den neuen Bundesländern sich geriert als die, ja, man könnte sagen, Erben der DDR-Revolution, die ja tatsächlich gegen einen Staat sich tatsächlich gewendet hat, das ist alles kein Zufall. Und insofern brauchen wir von den politischen Akteuren inzwischen einen eher zivilisierten Form von Streit, ernsthaft darüber nachzudenken, diese großen Fragen anzugehen.
Es wird gewählt am 1. September in Brandenburg und Sachsen. Ich war gerade in Brandenburg unterwegs. Also wenn man sich die Wahlplakate anschaut, dann hat man so den Eindruck, da bekriegen sich gerade die Grünen und die AfD. Und wenn man dann auf Statistiken guckt, da heißt es dann, trotz des Umfrageabwärtstrends für die SPD sagen 48% der Brandenburger, sie würden bei einer Direktwahl den SPD-Landeschef wieder wählen. Woran liegt denn das?
Das hängt sicherlich auch mit den Personen natürlich zusammen, aber Ihre Beobachtung, dass es womöglich die Antipoden jetzt, sagen wir mal, Grün und AfD kodiert sind, um es mal so zu sagen, das bildet vielleicht die Situation ganz gut ab. Also wenn die einen womöglich dafür stehen, also die AfD dafür steht, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man über Sachverhalte streiten kann, dass es unterschiedliche Auffassungen über Dinge gibt, dass es so etwas wie Pluralismuserfahrungen gibt, dass man womöglich zwei Lösungen finden kann, die beide legitim sein können, aber unterschiedlich sind. Das ist ja das, was Demokratie ausmacht.
Lässt sich das so verallgemeinern für die AfD?
Ich glaube schon, dass das eigentlich sozusagen die Grunddenkungsart ist, also den Leuten möglichst einfache, eindeutige Lösungen anzubieten und jede Art von Widerspruch eigentlich für eine Art von, mangelnder Meinungsfreiheit zu halten. Und die Grünen stehen natürlich so als Symbol, jetzt nicht nur die Partei der Grünen, aber die natürlich besonders für Pluralismuserfahrung, eine postmaterialistische Generation, die daran gewöhnt ist, unterschiedliche Positionen zu diskutieren, die daran gewöhnt ist, mit Pluralismus umzugehen. Und diese beiden Antipoden, die findet man natürlich. Also Ostdeutschland ist ja keineswegs nur sozusagen, wie soll man sagen, also eindimensional und diskutiert nicht. Aber das ist dort sicherlich ein Streit, den man in viel stärkerer Reinform beobachten kann als in den westlichen Bundesländern.
Laut Umfragen ist in Brandenburg die AfD aktuell die stärkste Kraft mit 21%. Wie lässt sich das erklären?
Na, ich glaube, es lässt sich damit erklären, dem, was ich gerade versucht habe zu sagen, also nämlich, dass man offensichtlich in der Bevölkerung das schafft, Streit und Pluralismus als ein Problem zu beschreiben. Man muss natürlich zugeben, dass es in den ostdeutschen Bundesländern mit den, sagen wir mal, abgebrochenen Biografien, die es gegeben hat, Probleme gab und man dort sicherlich leichter andocken kann. Aber so eine eindeutige Erklärung ist das nicht, wenn man an die Forschungen etwa von Holger Lengfeld denkt, in Leipzig, ein soziologischer Kollege, dann gibt es tatsächlich sehr klar messbares Misstrauen gegen demokratische Prozesse und die Institutionen der Gesellschaft. Also im Prinzip hört sich das an wie eine DDR-Kritik von damals und das scheint immer noch da zu sein.
Ja, es hört sich aber auch an wie eine Kritik am Bürger, der nicht fähig und mündig ist, zu unterscheiden. Das ist doch auch ein Vorwurf an den Bürger, kann man den so machen?
Ja, es ist vielleicht ein Vorwurf an den Bürger, aber ich würde sozusagen das jetzt gar nicht adressieren an die Leute selbst. Ich würde es schon adressieren und sagen, wenn man sich vielleicht ein bisschen anstrengt, dann wird man feststellen, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie man sie gerne hätte. Aber ich würde tatsächlich zunächst mal gar keinen Vorwurf formulieren, sondern die Diagnose wagen und sagen, offensichtlich müssen so etwas, ist es sehr voraussetzungsvoll, kontrovers über Fragen zu diskutieren. Wir haben doch gerade schon über die Frage gesprochen, warum eigentlich so ein Misstrauen ins politische System da ist, ne? Also dass man keine eingeführten Konflikte hat. Wir merken vielleicht jetzt erst, wie voraussetzungsvoll ein produktiver, demokratischer Streit um unterschiedliche Lösungen ist. Und das kann man in Ostdeutschland zurzeit tatsächlich beobachten.
Ja, was dort viele Menschen sagen, dass es einen massiven Kompetenzverlust der SPD gibt bei ganz besonderen Themen in den Bereichen Schule, Kriminalitätsbekämpfung und Umweltpolitik. Das Misstrauen mag vielleicht auch Gründe haben.
Ja, das hat sicherlich auch Gründe, ne? Und also es hat insofern Gründe, als manche Dinge, ja, also ich meine, jetzt um es ganz simpel zu sagen, Politik ist immer dann legitim, wenn sie liefert, ja, und das kann man ja eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik immer sagen, dass diejenigen Parteien eigentlich stark gewesen sind, die geliefert haben, also die sozusagen Konzepte angeboten haben, die funktioniert haben. Wenn wir mal weit zurückgehen in der Geschichte, dass die Union es geschafft hat, einem verunsicherten Bürgertum sowas wie eine Westbindung zu verkaufen und das möglich zu machen, dass es der SPD gelungen ist, sozialen Aufstieg in den 70er Jahren zu ermöglichen, dass es zunächst mal tatsächlich gelungen ist, den Beitritt der neuen Bundesländer zu organisieren in den 1990er Jahren. Das sind alles Dinge, wo sozusagen eine Legitimation durch Gelingen tatsächlich stattgefunden hat.
Ja, da muss man vielleicht weiter zurückgehen in die Geschichte. Sie haben das auch gemacht mit Ihrem neuen Buch, auch wenn es erstmal nach ganz weit vorne klingt, mit der Mustertheorie der digitalen Gesellschaft. Welche Fragestellung stand bei Ihnen im Vordergrund?
Ja, ich habe mich dafür interessiert, was Digitalisierung mit der modernen Gesellschaft eigentlich macht. Also üblicherweise denkt man ja so darüber nach, dass es eine disruptive Veränderung ist. Da kommt von außen wie ein Komet etwas auf die Erde und bringt die Dinge durcheinander.
Wie es beim Internet vielleicht auch ein bisschen war.
Naja, das ist genau die Frage, ob es tatsächlich so war. Also meine These wäre genau andersrum, zu sagen, dass also Techniken sich in der Gesellschaft ja eigentlich nur etablieren können, wenn sie irgendein Problem lösen. Also das kann man zurückgehen. Der Buchdruck ist nicht durch Zufall entstanden, sondern es war eine Gesellschaft, wo man sich schon daran gewöhnt hatte, dass man Dinge unterschiedlich lesen kann. Oder das Radio ist ja auch in einer bestimmten Zeit entstanden, als sowas wie Publika entstanden sind. Die Dampfmaschine, das Fernsehen und eben auch das Digitale. Und ich würde das Digitale jetzt gar nicht an den Computer binden, sondern an Erfahrungen, die es schon im 19. Jahrhundert gegeben hat. Also man konnte analog an der Gesellschaft gar nicht so viel wahrnehmen. Stellen Sie sich vor, eine Großstadt muss darüber nachdenken, wie breit müssen die Straßen sein, damit die Transportwege frei sind, wie breit muss die Kanalisation sein, damit es auch fließt, wie viel Weizen muss angebaut werden, damit es jeden Tag Brot gibt und so weiter und so weiter.
Aber die Fragen musste man sich auch stellen, auch wo es noch keine digitale
Welt
gab.
Genau, aber man fing im 19. Jahrhundert an, dann eigentlich Daten zu sammeln. Ja, also das ist ja schon quasi digital. Man hat zum Beispiel Statistiken gemacht, man hat Mittelwerte formuliert, man hat gesagt, bestimmte Milieus, bestimmte Gegenden, bestimmte Stadtteile brauchen dies und nicht jenes. Das konnte man nicht mehr so wahrnehmen und sagen, das haben wir immer so gemacht, das änderte sich. Und da hat man gewissermaßen über Muster nachgedacht in der Gesellschaft. Also wie ist musterhaftes Verhalten? Und im 20. Jahrhundert ist das sozusagen nochmal gesteigert worden. Und der Computer, der ja gar nicht dafür erfunden worden ist, der ist in der Lage, in der Gesellschaft die Muster, die es gibt, eigentlich zu berechnen und zu entbergen, wenn man so will. Und das war eigentlich der Beginn der Digitalisierung.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat man so lange da Daten gesammelt, bis man gewisse Algorithmen hatte, um dann auch die Digitalisierung zu vollziehen.
Genau, Algorithmen gab es übrigens auch schon vor dem Computer. Also mit den Daten hat man ja was gemacht. Man hat gesagt, ah ja, wenn diese und jene Voraussetzungen da sind, dann kann ich dies und jenes machen. Das macht ja ein Algorithmus, mehr tut er nicht. Und als die Computertechnik entstanden ist, konnte man das natürlich noch mal viel leistungsfähiger machen. Und das Interessante an Techniken ist ja immer, dass Leute etwas erfinden, aber gar nicht wissen, wofür man das gebrauchen kann. Also die Digitaltechnik ist nicht für das erfunden worden, was man jetzt macht. Und sie werden ja in der Gesellschaft keinen Bereich finden, in dem es nicht irgendwie zur Datenverarbeitung kommt. Also die Leittechnik des 20. Jahrhunderts war das Automobil. Da ist es natürlich immer noch. In Stuttgart muss man das erst recht sagen. Und das heißt ja, es wird Öl in kinetische Energie umgesetzt. Sie können heute kein Auto mehr ohne Datenverarbeitung betreiben. Also die Sicherheitsstandards oder Umweltstandards können Sie ohne Datenverarbeitung überhaupt nicht regulieren. Und das gilt für Diagnose beim Arzt, das gilt für Strafverfolgung, das gilt für bestimmte Geschäftsmodelle, das gilt fürs Marketing und. Also eigentlich ist die Gesellschaft sozusagen eine, die eigentlich an den Gesellschaftsstrukturen ansetzt. Ja, also wenn ich mein Konsumverhalten mir angucke, dann mache nicht nur ich das, sondern das macht sozusagen das Netz selber. Ja, also ich kaufe sehr viel Musik und die Streamingdienste, für die ich viel Geld bezahle, die wissen ziemlich genau, wie mein Geschmack ist, weil sie quasi Muster erkennen, wie jemand wie ich wahrscheinlich das nächste kaufen wird, was er sich da kaufen wird. Und daran sind wir ja eigentlich gewöhnt. Und ich versuche das jetzt nicht zu beschreiben als ein monströses, eine monströse Geschichte, sondern zunächst mal in seiner Struktur, um dann festzustellen, da ist manches auch neu und wir stellen fest, da gibt es jetzt auf einmal Akteure, die mehr über uns wissen als wir selbst. Und darüber muss man dann auch nachdenken.
Und es gibt ja dennoch auch viele Veränderungen durch die digitale Gesellschaft. Und wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, wenn wir über Industrie 4.0 sprechen, dort gibt es Veränderungen. Es klingt jetzt so, als wenn Sie sagen, ich will da eher beschwichtigen, weil alles hat seine Zeit.
Nee, ich beschwichtige gar nicht, sondern alles hat seine Zeit in der Tat. Und es ist in der Tat so, dass sich etwa im Arbeitsleben wahnsinnig viel verändern wird. Als Soziologe interessiert mich, warum es sich eigentlich in Richtung Digitalität verändert. Und dann muss man sehen, manche der Dinge, für die wir heute Arbeitsplätze haben, die werden mit Sicherheit durch Digitaltechnik ersetzt werden. Und damit muss eine Gesellschaft umgehen. Das heißt, die Digitalisierung ist etwas Neues, die löst ein Problem, ist gleichzeitig auch eine Störung. Also im Arbeitsleben die Frage, wie Öffentlichkeiten eigentlich funktionieren. Öffentliche Diskussionen werden durch das Internet, durch das Netz, durch eine ganz andere erhitzte Form von Kommunikation total verändert. Oder denken Sie etwa an die Frage, wie man Einfluss nehmen kann auf Wahlkämpfe zum Beispiel, indem man semantische Analysen macht und bestimmte Begriffe irgendwo hinsetzt. Also da ändert sich eine ganze Menge und das ist schwer zu kontrollieren.
Können Sie uns mal so ein Szenario vielleicht schildern? In 5 Jahren, was hat sich dann verändert? Wie sieht die digitale Gesellschaft aus?
Ich glaube, dass sie nicht so ganz anders aussieht, als sie jetzt aussieht, aber es werden manche Entwicklungen stärker geworden sein. Also zum Beispiel werden sicherlich viele Automatisierungen in der Industrie stärker geworden sein. Vielleicht werden die Menschen ein bisschen kompetenter mit der Frage umgehen können. Ich nehme an, dass auch die sagen wir mal, das Monströse, das wir der künstlichen Intelligenz zurechnen, vielleicht etwas sinkt. Also die künstliche Intelligenz ist gar nicht so intelligent, sondern sie ist ein Werkzeug, mit dem man umgehen muss. Vielleicht wird da ein bisschen mehr Rationalität in diese Diskussion reinkommen. Das ist sozusagen jetzt sehr positiv formuliert. Negativ formuliert könnte man sagen, es entstehen ganz andere Akteure, viel Kapitalkonzentration an den Unternehmen, die vor allem mit Daten umgehen. Wir werden feststellen, dass politisch autoritäre Systeme, denken Sie an China, denken Sie zum Teil an Russland, mit der Digitalisierung viel mehr Kontrolle über ihre Gesellschaften
ausüben können. Ja, über das chinesische Punktesystem haben wir hier schon berichtet.
Das Punktesystem ist ja geradezu eine flächendeckende Totalkontrolle der Gesellschaft, wo die Leute ja selber auch noch mitmachen sollen. Das sind alles Techniken, die durch Möglichkeiten, also Machttechniken, die durch die Digitalisierung ermöglicht werden. Also wir werden in den nächsten 5 Jahren sicherlich so eine Diskussion haben, in denen die produktiven, positiven Aspekte und die negativen Aspekte viel klarer diskutiert werden können, weil wir mehr darüber lernen und wissen.
Und dieses Lernen und Wissen, wie geht das denn am besten? Wenn Sie als Soziologe darauf schauen, jeder packt sich an die eigene Nase, wie kann ich mich aufstellen für die Zukunft in der digitalen Gesellschaft? Was muss jeder Einzelne tun?
Ja, was muss jeder Einzelne tun? Also vielleicht ist mir, wir tun ja schon eine ganze Menge. Wir sind ja selber total vernetzt. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann bin ich über mein Smartphone mit allem Möglichen permanent erreichbar, permanent und vernetzt. Und das sind neue Praktiken, ja, für die man erstmal Routinen entwickeln muss. Ja, wir werden sicherlich daran arbeiten müssen, wie stark wir erreichbar sind. Wir müssen darüber nachdenken, wie öffentliche Diskussionen eigentlich in Zukunft funktionieren, wenn dieser Verstärker im Netz da ist. Wahrscheinlich müssen Redaktionen viel stärker darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, Dinge im Netz zu platzieren. Wie moderiert man Diskussionen, Diskurse im Netz, ja, wenn da sozusagen dort Kommunikationsformen stattfinden. Und es wird natürlich einen rechtlichen Diskurs über die Frage geben, wer was mit den Daten eigentlich machen darf. Also wenn Sie an Facebook denken, dieses Jahr stellt Google Plus, das ist der Konkurrent von Facebook gewesen, seinen Dienst ein. Und zwar ist der einzige Grund, wenn man es genau nimmt, dass es nur einen geben kann. Es kann eigentlich nur ein Unternehmen geben, bei dem alle Daten zusammenkommen, weil das genau das Geschäftsmodell ist. Und da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, welche Machtposition durch solch eine Datenkonzentration eigentlich entsteht. Darüber müssen wir tatsächlich in der Öffentlichkeit jetzt sozusagen an der Sache reden und nicht nur als Gefahrenabwehr.
Das sind also sehr viele ungelöste Fragen, die noch auf uns zukommen. Jede Entwicklung hat natürlich auch wieder einen Gegentrend. Also da gibt es genau auch Detox-Programme, da gibt es wieder eine Sehnsucht zurück aufs Land, da gibt es eine Entschleunigung. Wie sieht denn dieser Trend aus? Wie entwickelt der sich?
Naja, das Negative ist ja immer das Negative eines Positiven. Das heißt, wer sozusagen was bewusst analog machen will, rechnet ja schon mit einer digitalen Welt. Ja, also man kann heute wieder Plattenspieler kaufen und Vinylplatten verwenden. Das ist ja nur deshalb ein besonderes Event, weil man normalerweise in der CD, es hat ja auch kein Mensch mehr, Streamingdienste hat und das alles digital hat. Und das gilt auch für andere Dinge. Also das Digitale werden wir nicht mehr los. Das andere wird dann sozusagen eine Form von Luxus.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Der Soziologe Armin Nasseh zu Gast in SWR1 Leute. Wie lässt sich denn abseits einer öffentlich überhitzten Diskussion diskutieren? Sie haben da interessante Ansätze in dem Kursbuch, was Sie seit 2012 vierteljährlich mit herausgeben. Ich stolperte dann über die Idee eines bürgerlichen Salons und dachte so, 2019 lässt sich so etwas umsetzen?
Naja, umsetzen wahrscheinlich nicht. Vielleicht erlauben Sie einen Satz zum Kursbuch. Also das Kursbuch ist ja sozusagen 65 gegründet worden von Hans Magnus Enzensberger. Das ist eine der großen Kulturzeitschriften in Deutschland gewesen. Sehr traditionsreich, dass wir seit 2012, Peter Felix Berger und ich, sind die Herausgeber, quasi wiederbelebt haben mit Sven Murmann als Verleger. Und da stehen wir natürlich in einer gewissen Tradition, die durchaus etwas auch mit Revolte und mit Protest und Ähnlichem zu tun haben.
Das ist
und deshalb
das
machen wir jetzt
Thema.
Das aktuelle Thema des Kursbuch Nummer 200 machen wir zu diesem Thema. Und spannend ist ja, Sie haben den Salon angesprochen, also der bürgerliche Salon war ja eigentlich so etwas, Jürgen Habermas hätte das so formuliert, die Wiege eigentlich der Demokratie. Im bürgerlichen Salon sind das vielleicht nicht das erste Mal, aber systematisch Leute zusammengesessen, die sozusagen kontrovers über Dinge diskutiert haben und versucht haben zu argumentieren. Also das war so eine Öffentlichkeit im Kleinen. Und die Idee besteht ja darin, dass man sozusagen unterschiedlicher Auffassung sein kann, auf die Argumente des anderen hört und es eigentlich um die Sache und nicht um die Personen geht. Und das ist so die Idee und das würde ich auch als Idealvorstellung fürs Kursbuch eigentlich sehen, dass wir im Kursbuch versuchen, ja mit einer gewissen Distanz zur total überhitzten öffentlichen Debatte mal bestimmte Themen sozusagen zu behandeln und rauszukriegen, was passiert eigentlich bei kleinen Argumentationsverschiebungen.
Das ist ein interessanter Punkt, denn auch in dieser Sendung landen wir immer wieder bei dem Thema Streitkultur und dass es da große Veränderungen in der Gesellschaft gegeben hat. Wie lässt sich denn auch wieder dieses Diskutieren am Thema angehen, dass wir da konkreter werden? Da scheint es ja ganz klare Probleme zu geben.
Ja, da gibt es Probleme und wir erleben vielleicht im Moment, wie voraussetzungsreich das ist, zivilisiert zu streiten. Also jemanden anderen niederzumachen, das kann jeder Depp. Ja, das ist relativ simpel. Also sozusagen, wenn mir ein Argument von Ihnen nicht passen würde und ich würde gleichzeitig sagen, dann sind Sie auch eine unsympathische Person. Damit hätten wir es uns relativ leicht gemacht. Viel spannender ist es ja, wenn man auf ein Argument des anderen hört. Ja, wenn man womöglich sogar ein Argument des anderen verwendet, um seinen eigenen Standpunkt zu verändern.
Da muss man sich auch hinterfragen.
Da muss man sich hinterfragen, Sie sagen es. Und das ist genau das Voraussetzungsreiche. Kann man das eigentlich? Also kann ich, ohne mein Gesicht zu verlieren, sagen, Mensch, da haben Sie ja recht. Das müsste man vielleicht anders sehen. Und das wäre die Idealvorstellung. Und wie voraussetzungsreich das ist, können wir im Moment sehen, weil die öffentlichen Debatten Daten auch durch die, sagen wir mal, digitalen Medien, durch das Netz, durch vielleicht nicht redaktionell moderierte Formen der Kommunikation in ihrer Überhitzung das fast nicht ermöglichen. Also zivilisierte Formen des Diskutierens finden Sie im Netz viel, viel seltener, als wenn Sie in einem, um Ihre Formulierung nochmal aufzunehmen, im Salon sitzen und einem anderen face-to-face gegenüber sitzen und sozusagen am Gesicht des anderen sehen, was Ihr Argument eigentlich macht. Und das müsste man, glaube ich, wieder stärker einüben.
Haben Sie denn Erklärungen, warum uns das verloren gegangen ist?
Ja, also man kann ja sagen, dass Öffentlichkeiten sich verselbstständigen können. Also wir reden ja sehr gerne über etwa die Medien. Ja, also die Medien sind ja eigentlich ein Apparat, der uns Diskurse vorführt. Also wir kennen eigentlich die meisten Argumente, die wir kennen, aus den Medien. Ja, und deshalb gibt es ja in den Medien so viele Formate, wo Leute miteinander reden. Wir beide zum Beispiel gerade. Ja, aber wo sozusagen auch unterschiedliche Positionen aufeinander gesetzt werden oder gehetzt werden oder manchmal eben zu sehr gehetzt werden.
Scheint uns offensichtlich nicht gut zu tun. Diese vielen Talkformate, muss man
ja
dann auch selbstkritisch
sagen.
Die
sind ja zumindest wenigstens noch moderiert. Im Netz wird das Ganze gar nicht mehr moderiert. Da tauchen sie vielleicht auch gar nicht als konkrete Person auf, sondern nur als ein Fantasiename. Sie tauchen anonym auf, das sind selbstverstärkende Prozesse. Der Shitstorm ist ja was Interessantes, ja, wo sozusagen ein selbstverstärkender Prozess stattfindet. Und das ist tatsächlich ein Zeichen für eine überhitzte Gesellschaft. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, was man braucht, sind eingeführte Konflikte und Positionen. Es wäre doch toll, wenn sozusagen der eine hat die Position A, der andere hat die Position B und man versucht rauszukriegen, ob die beide eigentlich was voneinander lernen können. Mein Lieblingsbeispiel sind so Gremien, denken Sie an sowas wie den Ethikrat, ja, wo ja Experten sitzen und der andere Experte sozusagen auf das gleiche Thema eine andere Perspektive
mehr
hat.
Mehr Pro und Contra braucht es dann.
Also vielleicht ist es noch nicht mal Pro und Contra, sondern unterschiedliche Perspektiven und schon entsteht etwas Drittes. Das wäre sozusagen die Idealvorstellung und wir wollen jetzt in dem Kursbuch 200 ein bisschen darüber nachdenken, wie solche Auseinandersetzungen in der Gesellschaft stattfinden.
Warum war es Zeit, über dieses Thema zu sprechen?
Naja, wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, das steht ja auch in der Tradition des Kursbuchs, wie eigentlich Revolten oder Proteste in der heutigen Zeit funktionieren. Wenn man allein an die Geschichte der Bundesrepublik denkt, dann gab es ja verschiedene, man könnte sagen, Protestgenerationen. Also
68er
denken Sie an die
68er
natürlich, ne, davor die Ostermarschbewegung, die sozialen Bewegungen in den 70er Jahren, Anti-AKW und ähnliches, Friedensbewegung, dann natürlich die Proteste in der DDR und jetzt Fridays for Future. Das sind ja sehr interessante Formen, die Ähnlichkeiten haben, aber auch durchaus unähnlich sind. Leider Gottes gehören dazu auch die rechtsradikalen Proteste, die es bisweilen gegeben hat und gibt. Und wir wollen eigentlich so ein Kaleidoskop eigentlich formulieren und sagen, was hat da stattgefunden und wie funktioniert Protest eigentlich heute?
Wie funktioniert Protest heute?
Ja, wenn man alleine jetzt an die Fridays for Future denkt, das ist ein ganz interessantes Beispiel, dann ist es auf den ersten Blick ja fast so ähnlich wie die 68er. Junge Leute gehen auf die Straße, skandieren und haben ein bestimmtes Interesse. Spannenderweise ist diese Art von Protest heute ja viel, naja, man könnte sagen, viel näher an der Gesellschaft dran. Ja, also der Gegner ist nicht so eindeutig festzumachen. Das ist ein Protest, der näher an der Elterngeneration dran ist. Der ist nicht gegen die Gesellschaft gerichtet, er ist aber an ein bestimmtes Problem gerichtet.
Begründet durch eine Angst vielleicht viel mehr.
Ja, natürlich. Also das ist eigentlich immer das, was Proteste dann natürlich hervorbringt. Also die Angstsemantik, wenn Sie das Waldsterben, an die Anti-AKW-Geschichten denken. Und hier natürlich auch. Aber es ist sozusagen kein Gesellschaftsprotest gegen diese Gesellschaft, sondern sagt, Leute, wir müssen dieses Problem lösen und zwar ganz konkret. Und es ist vielleicht radikaler als frühere Formen, weil man das nicht einfach sozusagen als eine Protest gegen die Gesellschaft wegwischen kann.
Aber war es gerade bei den 68 nicht sogar vielfältiger, als wenn man da auf die Themen schaut, Protest gegen die starren Strukturen, den Vietnamkrieg, die rigide Sexualmoral und die Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus. Mhm. Jetzt ist es in Anführungszeichen nur das Klima.
Ja, das wäre mir zu negativ tatsächlich. Also 68 war schon eine Bewegung, bei der ein ganzes Gesellschaftsmodell eigentlich in Frage gestellt wurde. Das hing natürlich damit zusammen, dass die Gesellschaft sowohl wohlhabender als auch pluralistischer geworden ist. Ist. Da das ist ja nicht nur in Deutschland so gewesen, eigentlich in allen Industrieländern, in fast allen Kontinenten der Welt, hat die junge Generation sozusagen als eine postmaterialistische Generation sich zum Teil gegen bestimmte Strukturen gewandt. Und es war schon ein radikaler Protest, weil es gegen die gesamte Gesellschaft gerichtet war, wie Sie sagen, auch mit unterschiedlichen Themen. Jetzt würde ich sagen, ist eigentlich eine Generation da, die so mit der Gesellschaft relativ zufrieden ist. Ja? Also wenn man so will, eine konsumgewöhnte junge Generation, der es eigentlich ganz gut geht, die aber dieses eine Thema tatsächlich entdeckt, das ja natürlich ein zentrales Thema der Zukunft sein wird. Und das ist eine andere Form des Protestes.
Jetzt wird vielfach die Frage gestellt, geht es alt gegen jung? Was ist Ihre Antwort?
Es sieht so aus, als sei es alt gegen jung, aber das ist es wahrscheinlich nicht nur. Empirische Ergebnisse sagen uns ganz klar, dass also auch Ältere durchaus dieses Klimathema sehr, sehr wichtig finden. Aber es ist eine jugendliche Form. Also der Protest ist eigentlich, seit es die bürgerliche Gesellschaft gibt und in der bürgerlichen Gesellschaft das Konzept Jugend, ist diese Art von Protest, der auch laut ist, der vielleicht auch manchmal zu einfache Zusammenhänge formuliert, etwas, was wir mit Jugend verbinden. Und das scheint sich jetzt auch tatsächlich fortzusetzen. Aber es ist nicht eine Generationenkonflikt, würde ich sagen, sondern es ist eher ein Thema, das aber hier natürlich in einer jugendlichen Form sichtbar wird.
Und Sie sagen, die Jugend taugt nicht als Feindbild. Inwiefern meinen Sie das?
Ja, ich meine das deshalb, weil tatsächlich diese Jugend ja tatsächlich die Gesellschaft adressiert. Die sagt nicht, wir sind gegen euch, sondern tut was gegen den Klimawandel. Ja, also es ist ja viel einfacher, Leute, die sagen, ich bin total gegen euch, dass man die als Feindbild sieht. Also die wollen unsere Strukturen zerstören. Wenn man also an die Reaktion auf die 68er gerade von konservativer Seite denkt, dann hat man ja tatsächlich gedacht, die wollen alles kaputt machen. Also macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist diese Generation ja nicht, sondern die würde sagen,
ist weniger radikal.
Also sie ist weniger radikal und darin besonders radikal. Die sagen zum Beispiel, das müssen demokratische Strukturen sein. Also auf Greta Thunberg wird viel rumgehackt. Zumindest hat die junge Frau immer wieder betont, dass all diese Dinge mit demokratischen Mitteln gemacht werden müssen. Das ist schon irgendwie für eine 16-Jährige auch beeindruckend, auch wenn vieles eine Inszenierung ist, die auch durchaus peinlich ist. Auch vor allem die Verehrung ist manchmal in den öffentlichen Medien peinlich. Aber ich finde tatsächlich, diese Forderung ist ja, die ist ja geradezu extrem vernünftig. Und das finde ich eigentlich spannend an diesem Protest.
Dann war das jetzt das Schlusswort. Ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Armin Nassehi.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR1.